Herren, ich möchte, weil ich darauf angesprochen worden bin, noch einmal auf einen Punkt der letzten Vorlesung zurückkommen, auch wenn er etwas speziell ist. Nach der Vorlesung kam die Kommilitonin zu mir und sagte, dass, was mich überraschte und gleichzeitig außerordentlich erfreut hat, dass die Darstellung Saverus und in der Art und Weise, wie sie hier gegeben war, doch sehr einseitig oder problematisch sei und führte dafür auch eine Reihe von Gründen an. Und deswegen möchte ich dennoch an diesem Punkt, weil ich es für sehr wichtig und wirklich außerordentlich fruchtbar halte, wenn Einwände kommen, einiges noch dazu sagen und vielleicht auch etwas dazu sagen, welches die Prämissen meiner Vorlesung sind. Denn diese Prämissen sind natürlich bei der Darstellung einer historischen Erscheinung nicht ganz unwesentlich, wobei zugleich natürlich diese Prämissen nicht eine historische Erscheinung vergewaltigen oder völlig verfälschen dürfen. Das ist vollkommen klar. Und ich hatte gesagt, dass Averroes von den Folgen her, wie die gesamte islamische Philosophie auf die Entwicklung des Mittelalters zwischen den Kreuzzügen und der Reformation einen ganz entscheidenden Einfluss ausgeübt hat, und zwar in der Richtung, in dem durch diese Philosophie das mittelalterliche Weltbild oder dass sie das Instrumentarium der Zersetzung des mittelalterlichen Weltbildes gewesen ist. Und diese mohammedanische Philosophie, die vor allen Dingen in Spanien zu einer vollen Entwicklung gekommen ist, solange die Mauren Spanien beherrschen und mit ihr gleichzeitig eine sehr stark jüdisch-spanische Komponente, hatte bestimmte Inhalte der Antike überliefert, die über Völkerwanderung, für den Westen verloren gegangen waren und nun erst materialiter wieder eingeholt wurden. Das heißt, es setzte damit einen Prozess der Abarbeitung an einem geistigen Material ein, der vorher nicht möglich war. Und gleichzeitig sind auf diese mohammedanische Philosophie sehr starke indische Einflüsse wirksam geworden, die über die Vermittlung des Mohammedanismus in die mittelalterliche Entwicklung eingehen. Eine Tatsache, die in der Regel ziemlich unbekannt ist. Und ich gehe also noch einmal auf Averroes zurück. Ich habe die Sätze des Averroes, die auf den Index gebracht worden sind, vorgelesen. Die Sätze, die dann durch eine ganze Reihe Vertreter der mittelalterlichen Philosophie verfochten worden sind, vor allen Dingen an der Sorbonne, die der Mittelpunkt der mittelalterlichen geistigen Auseinandersetzung und der kritischen Auseinandersetzung gewesen ist, kontinuierlich über die Jahrhunderte. Und diese mohammedanischen Philosophen wie Averroes, ich lese dazu gleich noch einen kurzen Text von Ernst Bloch vor, waren fast alle Empiriker, was bezeichnend ist. Sie waren Ärzte, sie waren zu einem Teil auch Juristen, sie waren alle im starken Maße naturwissenschaftlich interessiert. Diese Komponente ist dann für das aufsteigende Bürgertum im Mittelalter von ganz entscheidender Bedeutung. Und der Versuch einer philosophischen, anthropologischen Begründung vollzieht sich bei ihnen stets mit der Auseinandersetzung eines breiten empirischen Materials, das heißt eines naturwissenschaftlichen Materials, über das die mittelalterliche Welt um die Zeit der Kreuzzüge keineswegs im gleichen Umfang verfügte. Das heißt, die empirische Basis des mittelalterlichen Denkens bis zu den Kreuzzügen war außerordentlich schmal. Ihre formale Entwicklung sehr stark, die formale Entwicklung des Denkens, der materielle Inhalt, die empirischen Basis, sehr schmal. Mit der mohammedanischen Philosophie, die also fast stets sich an der griechischen abarbeitet und die griechische Philosophie auf eine bestimmte Weise zur Darstellung bringt, ist also dieser empirische Bezug außerordentlich breit, sehr viel breiter als zur damaligen Zeit in der westlichen Welt. Stellt man Averroes, ein Mann wie Averroes, da in einer eigenen Vorlesung, die ihm gewidmet wäre, so ist es ganz sicher nicht, dass es eine ganze Reihe von Aspekten gibt, die ich nicht genannt habe. Und gerade von Averroes stammt das Wort von der doppelten Wahrheit. Dass es zwei Wahrheiten gebe, er sagt das in Beziehung auf den Koran, er war subjektiv oder gab sich subjektiv als gläubiger Mohammedaner, eine Wahrheit, die im Buchstaben des religiösen Gesetzes begründet ist und an die man festhalten muss, und eine zweite, diejenige Wahrheit, die sich hinter den Buchstaben des religiösen Gesetzes, das heißt hier des Koran, verbirgt und die aus einer verborgenen Dimension hervorgehoben werden muss. Es gibt also zwei Wahrheiten. Eine Wahrheit, in der zweifellos Averroes in Übereinstimmung mit dem mohammedanischen Dogma erscheint. Eine zweite, in der er, so beansprucht er, die verborgene Wahrheit der religiösen Schrift hervorzuheben. Und die Frage ist, wie diese verborgene Wahrheit nun formuliert wird. Es gibt also eine ganze Reihe durchaus konservativer theologischer Thesen bei Averroes. Dies ist gar kein Zweifel. Ich würde das keinen Augenblick in Frage stellen. Aber welches sind die Thesen, die eine solche gewaltige Wirkung auf das mittelalterliche Denken hervorgerufen haben und dann zum Zerbrechen dieser Welt mit beigetragen haben? Das ist die These, dass es nur eine einzige und unteilbare geistige Substanz gäbe, die eine. Eine unteilbare. Und gleichzeitig die These, dass diese unteilbare geistige Substanz sich in ihrer materiellen Darlegung, in ihrer materiellen Objektivierung vervielfältigt und dennoch eins bleibt. Ich will das noch einmal erklären. Die materielle Welt also ist die Welt, in der die wirkliche, einheitliche, alle Menschen konstituierende geistige Substanz, das, was die qualitative Einheit aller Menschen ausmacht, in der diese qualitative Einheit zerbrochen wird. Weil die materielle Welt eine Welt vielfältiger Erscheinungen ist. Das heißt, sie kann diese Einheit nicht sichtbar machen, die ihr zugrunde liegt. Und gleichzeitig liegt dieser materiellen Welt, das heißt den Menschen, diese Einheit zugrunde, die den Menschen als Menschheit konstituiert und ist das wahrhaft Qualitative in dieser Welt. Das heißt, hier ist ein Widerspruch zwischen Geist und Materie. Indem die Materie, das heißt die materielle, und damit, wenn wir das weiterfolgen, auch die gesellschaftliche Bedingung des Menschen, weil sie materiell bedingt ist, die Einheit des Menschengeschlechtes nicht zum Ausdruck bringen kann, aber gleichzeitig ist diese Einheit des Menschengeschlechtes die wirkliche, qualitativ konstituierende Kraft dessen, was Menschheit ausmacht. Darin liegt also ein sehr tiefer und für die Folgezeit entscheidend wirksamer Zwiespalt. Der Zwiespalt zwischen der materiellen Existenz des Menschen, die ihn aufsplittert, individuell und gesellschaftlich aufsplittert, und gleichzeitig einer allgemeinen Vernunft, die dieser Aufsplitterung zugrunde liegt und die wahre Qualität darstellt. Von daher ist es nur ein Schritt, diese wahre Qualität auch sichtbar zu machen und herzustellen. Das ist ein ganz entscheidender Gedanke bei Averroes, und ich zitiere hier Thomas von Aquin in der Auseinandersetzung mit Averroes, und Thomas von Aquin musste dieses sicher wissen, als er sagte über Averroes: Averroes habe gelehrt, dass die Geistqualität nur eine einzige Substanz habe und in allen Menschen gleichzeitig und überall sei. Im lateinischen Text des Thomas: Intellectum substantiam esse omnino, unum in omnibus hominibus. Gegenüber dem Personalprinzip der mittelalterlichen Theologie ganz zweifellos eine Antithese. Und Thomas fährt fort: Und Averroes habe gelehrt, nicht einmal Gott könne machen, dass es verschiedene geistige Qualitäten innerhalb des Menschengeschlechtes gäbe. Ne deum facere posse. Und dann fährt Thomas fort und sagt, aber Averroes habe von sich selbst bekannt. Durch meine Vernunft erkenne ich die Notwendigkeit, dass es nur eine einzige qualitative Einheit gibt. So würde ich das übersetzen. Von meinem Glauben, spricht als Mohammed daher, behaupte ich jedoch konstant das Gegenteil. Auf Latein. Per rationem concludo de necessitate, quod intellectus est unus numero. Firmita tamen tenio oppositum perfide. Das heißt, hier wird ganz deutlich gesagt, hier ist dieses radikale Postulat einer egalitären Vernunft. Auf der anderen Seite vertrete ich durchaus selber das Gegenteil aus einer konservativen Glaubenshaltung heraus. Und die Brücke, über die Averroes das zu vermitteln sucht, ist die Lehre einer doppelten Wahrheit, das heißt des Verbalen und des Allegorischen. Hinter dem Verbalen liegenden tieferen Wahrheit der religiösen Botschaft. Das, meine ich, ist die, jedenfalls der entscheidende Bezug, aus dem Averroes dann seinen Einfluss auf das Mittelalter und auf die progressiven Kräfte des Mittelalters ausübt. Aber diesen Gesichtspunkt will ich kurz noch vertiefen. Averroes sagt, nun, es im Sinne des Neuplatonismus wird dann auch zum ersten Mal wieder gesagt, und das ist nachher ein Begriff, der ja eine ganz entscheidende Bedeutung hat, indem man also diese allgemeine Vernunft bildhaft mit der Sonne vergleicht, mit dem Licht. Nicht wahr? Das Licht, die Frage des inneren Lichtes, des Innerleits, als austauschbare, als über die innere Erfahrung angezeigte Gemeinsamkeit der Vernunft, spielt dann in der Begrifflichkeit des Mittelalters und der mittelalterlichen Auflösung eine ganz entscheidende Rolle. Noch deutlicher wird das Ganze bei einem Mann, den ich hier nur am Rande behandeln kann, nämlich bei Avicenna, der Averroes vorangegangen ist. Weil das nachher auf die Mystik einen ganz entscheidenden Einfluss hat. A-V-I-C-E-N-N-A. A-V-I-C-E-N-N-A. Avicenna. Und Sie sehen etwa an der Bemerkung des Averroes, inwiefern das Bildungsgeschichte eine revolutionäre These ist, denn dann wird gleichzeitig gesagt, alle Menschen sind bildungsfähig. Nicht wahr? Wo die reale, die wirkliche Realisierung der Bildung aller erst mit der Großindustrie des 19. Jahrhunderts einsetzt und in Frankreich und England im Grunde erst um 1900 zu Ende kommt, ist das damit gesagt, alle Menschen sind bildungsfähig. Das muss man sich einmal ganz deutlich vorstellen. Bei Avicenna geht das noch weiter, indem er sagt, dass die Welt von Ewigkeit, genau wie Averroes, da sei. Dass sie sich in einem notwendigen, ununterbrochenen Schöpfungsprozess befindet. Dass die Dinge selber von Gott geschaffen werden, nur durch diesen ununterbrochenen Schöpfungsprozess erhalten werden können. Dass Gott sich selber nur erhalten kann, indem er diesen Schöpfungsprozess ununterbrochen fortsetzen kann und fortsetzen muss. Das heißt, dass das Dasein der Dinge selber nicht nur die Existenz Gottes voraussetzt, sondern Gott durch das Dasein der Dinge vorausgesetzt wird. Nichts anderes, als was Angelus Silesius später in einer ganz anderen Weise im cherubinischen Wandersmann ausdrückt. Ich weiß, dass ohne mich Gott nicht ein Nu kann leben, müsst ich vergehen, müsst er vor Not den Geist aufgeben. Genau das wird bei Avicenna auf eine ganz deutliche Weise ausgedrückt. Und es kommt dann die großartige Fassung hinzu, in der die mittelalterliche Abstraktion gleichzeitig auf die wirkliche Inhaltlichkeit des Seins bezogen wird. indem man sagt, was ist dieses Allgemeine? Und er blättert es dann nach zwei Seiten hin auf. Und er sagt, es ist auf der einen Seite sicherlich die Fähigkeit des Menschen zur Abstraktion. Es gibt ungezählte Menschen. Aber es gibt einen Begriff Mensch. Das ist das, was er Genus Logicum nennt, die logische Gattung. Aber die Abstraktion vom Konkreten ist gleichzeitig nichts anderes als die Verdeutlichung dessen, was immanent im Konkreten selber da ist, als Allgemeines, und dieses Konkrete wirklich konstituiert. Das heißt, die Universalität des Begriffes ist nichts anderes als die über die Abstraktion vermittelte Darlegung der wirklichen Universalität, die den Dingen innewohnt und bei Averroes heißt das, wenn ich mich nicht sehr irre, Intellectus agit Universalitatem, der Geist treibt die Universalität in den Dingen ab. Dieses alles ist ganz zweifellos, wie ich glaube, der entscheidende Aspekt, obwohl es sehr viele andere Aspekte gibt, zumindest von der Wirkung her der entscheidende Aspekt. Aber ich möchte doch gleich sagen, damit auch das sauer wissenschaftlich gearbeitet ist, in dem, ich habe mir die Metaphysik des Averroes noch einmal angesehen in der letzten Woche, das zweifellos beste Buch über die Philosophie des Islam und auch über Averroes, das sind zwei verschiedene Bücher, von Max Horten, genau wie der Supermarkt, nicht wahr? Max Horten, Philosophie des Islam, in der Geschichte der Philosophie in Einzeldarstellung, und sein Buch über die Metaphysik des Averroes, beide in der UB zu haben. Und dort macht eben auf der einen Seite Horten eine These, indem man sagt, die gesamte Nachwirkung dieser arabischen Philosophie auf das mittelalterliche Denken beruhe auf Übersetzungsfehler durch die lateinische Übersetzung, und er schreibt, in die lateinischen Übersetzungen der Werke des Averroes wird dieser naiven Verwechslung Vorschub geleistet, sodass der lateinische Averroes dem Abendland als ein Ungläubiger und Religionsfeind erschien, während der originale arabische Averroes nicht nur ein frommer Muslim, sondern sogar ein Apologet des Islam war, dessen ganzes Streben darauf hinauslief, den Islam mit dem Wissen seiner Zeit zu versöhnen, ihm also eine ähnliche Aufgabe zuzuweisen, wie sie Thomas von Aquin in der europäischen Geschichte in der Regel zugewiesen worden ist. Dennoch sagt gleichzeitig Horten an Seite 98, in dem ersten Prinzip und der Rückkehr, zunächst über Avicenna, lehrt Avicenna, die Glückseligkeit des Jenseits beruhe in der Verbindung unserer Seele mit dem tätigen allgemeinen Verstand. Nicht? Die Glückseligkeit des Jenseits beruhe in der Verbindung unserer Seele mit dem allgemeinen und tätigen Verstande. Und er führt dann fort, für Averro ist es die substanzielle Vereinigung mit dem Weltgeist der einen seelischen Substanz, die Endphase des Menschen. Das heißt, hiermit wird gleichzeitig eine Position, die Horten selbst vertritt, glaube ich, in der Sache doch wieder aufgehoben oder zumindest sehr stark eingeschränkt. Und nun zuletzt Ernst Bloch in einer kleinen Schrift, Avicenna und die aristotelische Linke, in dem ihm eigenen Stil. Das beginnt, ich lese nur zwei kurze Dinge daraus. Alles Gescheite, so fängt das an, mag schon siebenmal gedacht worden sein. Aber wenn es wieder gedacht wurde, in anderer Zeit und anderer Lage, war es nicht mehr das Gleiche. Nicht nur sein Denker, sondern vor allem das zu bedenken, der hat sich unterdessen geändert. Das Gescheite hat sich daran neu und selber als Neues bewährt, was besonders folgenreich bei den großen morgenländischen Denkern der Fall war. Sie haben das griechische Licht zugleich gerettet und neu tüchtig gemacht. Und er sagt dann, es gibt eine Linie, die von Aristoteles, und ich sagte also, dass die Abarbeitung am Aristoteles diesen Prozess vorantreibt und von daher entscheidend zu sehen ist. Es gibt eine Linie, die von Aristoteles nicht zu Thomas von Aquin führt und zum Geist des Jenseits, sondern zu Giordano Bruno und der blühenden Allmaterie. Eben Avicenna ist in erster Linie einer der ersten und wichtigsten Merkpunkte zusammen mit Averroes, den Gedenktag dieses Merkpunktes gilt es zu begreifen. Und dann schließlich, nicht einmal, wie ganz anders nun erscheint das Nicht-Individuell der tätigen Vernunft bei Averroes und Avicenna. Hier ist allererst die tätige Vernunft als Ort einer Einheit des Intellekts im Menschengeschlecht definiert worden. Aus der bloßen Bestimmung des Nicht-Habituellen, Nicht-Individuellen, ist so die tätige Vernunft die human-universale geworden. In ihrem Inhalt aber ist nicht Religion, am wenigsten eine mit Beinamen, eine konfessionell begrenzte, sondern einzig Philosophie. Doch diese ist gleichfalls nicht das eine mit dem Beinamen, mit Beinamen der Vernunft, sondern, wie Averroes sagt, einzig deshalb, weil im Exemplar Aristoteles die höchste menschliche Vollkommenheit, das Endziel des menschlichen Intellekts, demonstriert worden sei. Hier ist also beides darin, sowohl der Ausgangspunkt wie das, woraufhin dann tatsächlich in einer tiefgreifenden Veränderung des Aristoteles universelle Vernunft des Menschen freigelegt wird. Ich bin darauf einmal eingegangen, weil ich finde, dass ein sachlicher Einwand im Hinblick auf eine Vorlesung verdient, wirklich ernst genommen und überprüft zu werden. Wenn ich jetzt ganz kurz versuche, ich würde dann versuchen, die entscheidenden Stationen der Bildungsgeschichte bis zur Reformation knapp einzubeziehen, während ich hier natürlich Bildungsgeschichte in einem viel weiteren Sinne verstehe, wie Sie das sicher merken. Ich wollte doch noch etwas vorher sagen. Wenn man Dinge behandelt, wie Personen hier, dann ist dabei ganz sicherlich, sind dabei ganz sicherlich bestimmte Prämissen geltend. Und ich wollte noch einmal sagen, was für Prämissen mich dabei treiben, also als Selektionsprinzip, wobei es eben etwas völlig anderes wäre, wenn man eine Doktorarbeit über einen bestimmten Menschen schreibt, wo man alle verschiedenen Aspekte auch ihm subjektiv gerecht zu werden beachten muss. Ich meine, was ich auch hier durch das Mittelalter zunächst durchzieht, ist eine Geschichte, und zwar eine Bildungsgeschichte. Eine Bildungsgeschichte, die nun keine Schulgeschichte ist, sondern Bildungsgeschichte auch in den Klassenauseinandersetzungen des Mittelalters und ganz entscheidend in ihnen die Geschichte des Menschen selber, an der er sich bildet und an der er sein Bewusstsein bildet. Und die kontrapunktische Das kontrapunktische Moment dieser ganzen Geschichte ist ganz zweifellos der Widerspruch von Materialität und Spiritualität des Menschen, von Diesseits und Jenseits, von Geist und Natur, mit der Anzeigung einer totalen Selbstbefreiung des Menschengeschlechtes, in dem dieser Widerspruch von Geist und Natur, von Materialität und Spiritualität, von Diesseits und Jenseits schließlich zugunsten des Menschen aufgehoben wird. Dieses, glaube ich, ist die wahre Bildungsgeschichte des Menschen in allen ihrer Problematik. Und von daher ergeben sich Selektionsprinzipien, die natürlich bestritten werden können, aber eben über die Prämisse selbst bestritten werden müssen. Dieses und Bildungsgeschichte also ist Prozess, dass wir werden, wer wir sind. Oder, um es mit Marx auszudrücken, erst der begriffene Mensch ist der wirkliche Mensch und erst die begriffene Welt ist die wirkliche Welt. Und dieser Prozess des Begreifens des wirklichen Menschen und der wirklichen Welt, den gilt es zu erhellen und den gilt es auch im Sinne unserer eigenen Voraussetzung zu erhellen, weil wir keinen Schritt weitergehen können, ohne das Bewusstsein dessen, was uns selbst bedingt und in unsere eigene Geschichte eingegangen ist. Und von daher gesehen will ich den Versuch machen, an einigen Punkten das nun fortzusetzen bis zur Reformation. Ein ganz entscheidendes Datum verzieht sich dort, und wir werden dann sehen, wie einige entscheidende Bildungskategorien bis zur Reformation herausgebildet sind. Etwas ganz Entscheidendes vollzieht sich dort, wo dann in der Einheit der Scholastik und des mittelalterlichen Denkens, in der Natur und Gnade, im Sinne, das hatte ich gesagt, eines ungebrochenen Stufenprinzips, behauptet und formuliert sind, die naturwissenschaftliche Welt sich emanzipiert, herausbricht aus diesem geistigen Universalismus. Und auf der anderen Seite die Welt des Menschen aus ihm herausbricht. Das heißt, das, was unter dem Dach eines universalistisch-theologischen Anspruches gehalten wird, als Stufenbau des Seins und als Ordnung des Seins, in seine einzelnen Teile auseinanderbricht. Ich will das an einem einzigen Beispiel deutlich machen, weil man von daher auch die Folgen erkennen kann und auch die Problematik, die unbeendet bis heute daraus entsteht. Roger Bacon, Franziskaner in England, 1210 geboren. Den größten Teil seines Lebens oder einen sehr großen Teil in Haft verbracht. Das gilt für die überwiegende Anzahl dieser Menschen, die an diesem Auflösungsprozess des Mittelalters beteiligt gewesen sind, macht das am deutlichsten. Indem er an die Stelle dieser zusammenhängenden mittelalterlichen Welt ganz sicherlich mit ihrer ungewöhnlichen Schutz- und Bewahrungsfunktion für den Menschen, das ist gar kein Zweifel, denn dort, wo sie zerschlagen wird, geht der Mensch in eine Kälte des Seins auch hinaus, die er früher auf gleicher Weise nicht gespürt haben konnte. Und indem er begreift, dass es seine Aufgabe ist, die Welt wahrzumachen in dem Sinne, erfährt er sie zunächst einmal in dem Verlust aller Geborgenheit. Bei Roger Bacon ist das ganz deutlich. Indem er auf der einen Seite, indem er zwei Wissenschaftsbegriffe anstelle dieses Zusammenhangs schafft, nämlich auf der einen Seite die experimentelle Wissenschaft, die es mit der Logik des naturwissenschaftlichen Denkens zu tun hat. Und die reißt er heraus aus dieser mittelalterlichen Einheit als Scientia Experimentalis. Hier ist ein Bereich, der seiner eigenen Logik folgt, nämlich der Logik des Experiments. Im Ansatz sind schon die Bewegungsgesetze des Galilei darin. Das ist eine Welt per se, diese naturwissenschaftliche Welt. Und auf der anderen Seite die Welt des Menschen, die er auf eine großartige Weise, er ist Franziskaner und der Anteil der Franziskaner in dieser Entwicklung ist außerordentlich groß. Ich weiß nicht, zunächst die Benediktiner, aber seit den Kreuzigen Franziskaner und Dominikaner und vor allen Dingen in dieser Entwicklung die Franziskaner, indem man sagt, das andere, was der Naturwissenschaft als einem Eigenbereich gegenübersteht, sei Illuminatio Communis, sei die gemeinsame Erleuchtung, sei das, was in allen gemeinsam sei, Illuminatio Communis. Wir haben also zwei verschiedene, nicht mehr zueinander gehörige Bereiche, die in ein neues Verhältnis zueinander gesetzt werden müssen. Natur und Vernunft. Aufgabe des Menschen und Bewältigung der Natur. Genau jenes Verhältnis, das dann mit der Aufklärung zum entscheidenden Ausgangsverhältnis wird. Die Bewältigung der Natur als Weg des Menschen zu seiner eigenen Freiheit. Die Herrschaft des Menschen über die Natur als Prozess seiner Selbstverständigung, mit der er am Schluss in dieser Freiheit anlangt. Die Naturwissenschaft als eine eigene Logik von eigener Stringenz und auf der anderen Seite schließlich die Logik der Geschichte als Auftrag an den Menschen in das Verhältnis zu dieser Naturbewältigung und dieser Naturwissenschaft gedacht. Sie sehen also, wie auf der einen Seite zwei Momente einer ursprünglichen Einheit aus dieser Einheit herausfallen. Natur und Mensch. Naturwissenschaft und menschliche Wissenschaft. Das, was eine eigene Logik hat, die unaufhebbar ist als Logik der Naturwissenschaften, und die Logik der menschlichen Geschichte, die der Logik der Naturwissenschaften nicht gleicht und dennoch von ihr nicht losgelöst werden kann, wenn diese Geschichte einen humanen Inhalt hat, wie sich hier ein neues Spannungsverhältnis erst im Ansatz zeigt von Natur und Vernunft, auseinandergerissen, aber aufeinander verwiesen und nur miteinander zu einem menschlichen Ziel gelangt. Damit wird also im Prozess der Zerstörung und der Destruktion gleichzeitig die Aufgabe der Zukunft gesetzt. Hier wissenschaftlich begriffen bei Roger Bacon in diesem Verhältnis von Illuminatio Communis und Scientia Experimentalis, die nun in ein Spannungsverhältnis treten. Ein Verhältnis, das, wenn man es auf die heutige Zeit übersetzt, die im hohen Grade beiträgt zur Verständnis unserer eigenen Bedingungen. Und ich werde an einem späteren Punkt, weil ich das hier nicht machen will, am Beispiel von Thomas Hobbes, der dann ja nun ganz entscheidend auch die antizipierte, bereits hochentwickelte kapitalistische Bedingung entschlüsselt, noch einmal deutlich zu machen, weil das dort dann die großartigste und präziseste Formulierung findet, dieses Verhältnis von Rationalität und Natur, Rapture-Beacon angeguckt ist. Gleichzeitig, um zu sehen, welche Kategorien also hervorgebracht werden, auch unter den Bedingungen ihrer Nichtrealisierbarkeit als allgemeine Vernunft, als Egalität, gleichzeitig das Postulat der Entwicklung der menschlichen Totalität des universellen Menschen. Nun ganz entscheidend und nun auch in pädagogischen Schriften allerdings noch in das Patriziat, in das Fürstenverhältnis gebunden, in den italienischen Staatsgarten und in der Regel dargestellt, dann schließlich am Beispiel Leonardo da Vinci's. Das heißt, nicht nur die Entwicklung egalitärer Menschlichkeit, sondern die Koinzidenz innerhalb dieser Entwicklung des Menschen von Homo ludens und Homo faber, von entdeckenden Menschen und schöpferischen Menschen, vom Menschen, der die Natur bewältigt und vom Menschen, der sich in seinen eigenen ästhetischen Selbstgenuss zurückholt und seiner selbst schließlich inne wird. Das heißt, in einer ganz entscheidenden Kategorie der späteren Bildungsprozesse, nämlich dem Prozess der Totalität des Menschen, seiner totalen Selbstentfaltung, wenn auch erst am Beispiel der bürgerlichen Individualität dargetan. Diejenigen von Ihnen, die kunsthistorisch interessiert sind, die können das an der Entwicklung des italienischen Porträts in der Renaissance von Sia sehr deutlich spüren, wie diese Individualität sich selber entdeckt, wenn auch erst an der bürgerlichen Individualität dargetan. Hier eine ganz entscheidende Kategorie, italienisch als uomo universale, als universeller Mensch, uomo universale, als universeller Mensch gefasst. Wir haben also, wenn man es von der Entwicklung der Bildungskategorie her sieht, bis zur Reformation, bis also auch zur politisch und ökonomisch erkennbar werdenden Auflösung der mittelalterlichen Welt, den Begriff einer Ratio communis, einer allgemeinen Vernunft des Menschengeschlechtes als ihrer eigentlichen Qualität und gleichzeitig die Kategorie der totalen Entwicklung des Menschen, das heißt seiner universellen Selbstentfaltung, nicht nur als Naturwissenschaftler und nicht nur als Künstler, sondern in der großartigsten Weise Natur und Kunst verbunden, das heißt seine vollkommene Ausdrucksfähigkeit, seine vollkommene Artikulation, durch die er sich selber das wird. Diese Begriffe sind vielfach noch nackt und kahl und erratisch, weil einfach die empirische Wirklichkeit ihnen nicht nachkommt. Denn so sehr die Wirklichkeit selber als entstehender Handelskapitalismus und Fernverkehr und Warenverkehr, intereuropäischer Warenverkehr und dann überseeischer Warenverkehr, die Voraussetzung ohne Zweifel bildet, an der sich dieses Selbstverständnis bilden kann, so transzendiert dieses Selbstverständnis sogleich wieder auch diese Voraussetzung. Und es zeigt sich daran, wie der Geist ja eben nicht nur und das Bewusstsein ein Reflex seiner Bedingung ist, sondern sich zu einer eigenen Kraft und zu einer eigenen Macht verselbstständigt, die auf die Wirklichkeit zurückfällt, durch die diese Kraft erzeugt worden ist. Und es ist dieser Punkt, an dem die frühbürgerliche Welt eine Reihe von Utopien entwickelt, die nun auch für die Bildungsgeschichte außerordentlich bedeutsam sind. Und im Aufstieg dieser bürgerlichen Welt liegt eben noch beides darin. Sowohl ihre eigene Selbsterfassung als Klasse, das heißt als Kollektiv, das für die Menschheit spricht, das die Forderung der Menschheit artikuliert, das heißt sich selber kollektiv als Menschheit zu setzen, und auf der anderen Seite ganz sicherlich das entstehende Individualitätsprinzip, das in ihr bemerkbar wird als bürgerliche Individualität und als Unauswechselbarkeit des Einzelnen. Aber eben diese Unauswechselbarkeit des Einzelnen ist im anhebenden Konkurrenzkapitalismus noch ganz gebunden an eine umfassendere und sich mit der Sache der Menschheit selber identifizierende Selbstverständigung. Und dazu das an drei Beispielen deutlich zu machen: einmal an der Utopie des Thomas Moos, der dann unter Heinrich den VIII. Hingerichtet wurde, aus einer sehr gläubigen und subjektiv nebenbei absolut überzeugten katholischen Tradition kam. Campanella und den Sonnenstaat und Etienne de la Boissie über den Discours de la Servitude Volontaire, über den Diskurs der freiwilligen Knechtschaft des Menschen. Das sind drei Versuche, utopische Versuche, in denen sich also diese Zeit und das, wie sie sich selbst begreift, auszudrücken versucht, Und in diesen utopischen Versuchen ist allen gemeinsam, dass natürlich auf der einen Seite die Bedingungen dieser Zeit sich sehr deutlich in ihr niederschlagen. Das heißt, dass sie sehr wohl aus dieser Zeit erklärbar sind. Das werden Sie bei der Utopie des Thomas Mores am deutlichsten sehen, weil englische Politik, englische Verhältnisse, englische ökonomische Bedingungen sich ganz deutlich dort niederschlagen und eben doch mehr als das ist, sondern Projektierung von Zukunft, die unter den Bedingungen gar nicht möglich ist und dadurch für uns heute ohne weiteres verständlich, so wie ein Drama von Shakespeare die Bedingungen der elisabethanischen Epoche ganz deutlich erkennbar macht. Denken Sie an den Sturm etwa, ich habe neulich eine neue Inszenierung in Göttingen gesehen, in denen also die entstehenden Elemente des Kolonialismus sich alle niederschlagen. Und insofern zeitgeschichtlich hochinteressant und ohne diese Bedingungen gar nicht zu verstehen und gleichzeitig doch eine Aussicht auf Versöhnung und Aufhebung der Disharmonie von Welt, darin enthalten ist, die weit über die gegebenen Dinge hinweg. Kurz aus der Utopie des Thomas aus der Utopie von More, des Thomas Mores, gelebt von 1480 bis 1535. Und alle drei Utopien haben also auch einen Bildungscharakter, auf den ich gleich verweisen werde, bei Mores und Campanella ganz eindeutig. Es wird also eine Insel-Utopia beschrieben, in der die Menschen nur 6 Stunden arbeiten, in der sie ein der Natur angemessenes Leben führen, in der ihre wirkliche Menschlichkeit wiederhergestellt wird. Das wird erzählt und der Inhalt dieser Utopie, sagte ich schon, enthält auch eine ganze Reihe zeitgenössischer Bedingungen. Die Freiheit der Menschen, die dort gewonnene Freiheit der Menschen von ihrer materiellen Bedingung, ist dort noch mit Sklavenwirtschaft verbunden in der Utopie des Thomas Mores. Das ist keine Frage. Gleichzeitig wird angezeigt, dass der Mensch erst frei wird, wenn er die materielle Determination hinter sich gelassen hat. Das heißt, dass alle wirkliche Herstellung des Menschen darin beruht, seine Unterwerfung unter die materielle Bedingung zu zerstören, sie nicht zu verewigen, sondern sie zu zerstören. Und wie das geschieht, wird sehr deutlich gemacht, nur an diesen drei Beispielen kurz mal gesagt. Allerdings, mein lieber Mores, heißt es dort auf Seite 75, dies ist eine Ausgabe, die 1947 erschienen ist und in der Regel heute nicht mehr zu erhalten ist. Allerdings, mein lieber Mores, wenn ich meine Meinung offen heraussagen soll, so scheint mir, wo es noch Privatbesitz gibt, wo alles nach dem Geldwert bemessen wird, da wird es kaum jemals möglich sein, gerecht oder erfolgreich Staatskunst zu treiben. Du müsstest denn denken, es gehe dort gerecht zu, wo das Beste jeweils immer dem Schlechtesten zufällt, oder man sei dort glücklich, wo alles unter ganz wenige aufgeteilt ist und auch diese nicht allenthalben befriedigt sind, die übrigen aber vollends im Elend verbleiben. Daher überdenke ich in meinem Sinn die überaus klugen und verehrenswürdigen Einrichtungen der Bewohner von Utopia, bei denen die Verhältnisse mit so wenigen Gesetzen derart zweckmäßig geordnet sind, dass auch die Tugend ihren Wert behält, nicht wahr, auch Moralität dann erst möglich ist und dennoch bei gleichmäßiger Verteilung des Besitzes alle Überfluss an allem haben. Und so vergleiche ich dann mit ihren Sitten und Gebräuchen auf der Gegenseite so viele andere Staatswesen, die immerfort neue Ordnungen schaffen. Und niemals ist auch nur eines von ihnen je hinlänglich geordnet. In diesen Staaten nennt jeder dasjenige sein Privateigentum, was er erworben hat. Aber mögen auch tagtäglich noch so viele Gesetze erlassen werden, sie reichen nicht hin, dass jeder sich das Seine, was er sein Eigentum nennt, zueignet oder schützt oder sichert oder genügend vom fremden Eigentum unterscheidet. Das zeigen leicht jene unaufhörlich von neuem sowohl entstehenden wie nie endenden Streitigkeiten. Wenn ich das, sage ich, so bei mir überlege, so werde ich dem Plato besser gerecht und wundere mich nicht so mehr darüber, dass er es verschmäht hat, denen überhaupt Gesetze zu geben, die jene Gesetze zurückgewiesen haben, nach denen alle Menschen gleichmäßigen Anteil an allen Gütern haben sollen. Das heißt, die Organisation einer Gesellschaft, in der Gütergleichheit herrscht, privater Besitz überwunden ist, die materielle Versklavung des Menschen auf wenige Stunden Arbeit begrenzt wird und unter den Bedingungen einer anderen Gesellschaftlichkeit und die übrige Zeit frei wird für seine Bildung und völlige Selbstentfaltung, wie das hier von Morus geschildert ist. Als ein Beispiel, mit dem sich diese bürgerliche Gesellschaft zweifellos über ihre eigenen Bedingungen hinwegsetzt. Und das, wenn man die Zeit in Betracht zieht, in der diese Utopie von Morus geschrieben ist, dann ist es genau die Zeit der ersten Kapitalakkumulation in England, der Encroachments, der Einhegung der Agrargebiete zu Weidegebieten durch die englische Gentry, der Erschaffung eines ersten potenziellen Industrieproletariats, der am weitesten, national gesehen, am weitesten entwickelten, des am weitesten entwickelten kapitalistischen Prozesses. Die Zeit, in der die Ideologie des Bürgertums primär diesen Eigentumsbegriff überhaupt erst zu benutzen ist. Das heißt, die Austauschbarkeit von Ware im Gegensatz zur mittelalterlich statischen Naturalverfassung. Und hier also bei Thomas Morus diese Bedingungen weit überschritten werden, wenn auch nicht voll, so doch weit überschritten werden. Ein zweites Beispiel daran bei Campanella, bei dem nun das der Bildungsgesichtspunkt eine noch sehr viel größere Rolle spielt, indem also hier die Befreiung des Menschen von materieller Determination überhaupt erst voll auf die Möglichkeit der Bildung gerichtet wird. Viel stärker noch als mit Thomas Morus. Campanella von 1568 bis 1639. 1568 bis 1639, 25 Jahre seines Lebens im Gefängnis gesessen. Dominikanermönch aus Kalabrien, der eine der großartigen Utopien geschaffen hat, der ein solches Konstrukt von Welt, wie es durch die menschliche Vernunft begründet werden kann, sich niederschlägt, indem man den Titel gab Civitas Solus, Staat der Sonne. Und bis zu diesem Punkt, weiter können wir nicht kommen, es ist eine Minute vor vier, der nächste Kollege liest nämlich ab vier. Und er hat mir gesagt, er würde das auf drei Minuten nach vier verschieben und ich habe ihm gesagt, ich würde eine Minute vor vier aufnehmen.